SWR 2 Kultur aktuell.
Heute trifft die deutsche Regierungschefin den US-Präsidenten. Beide wollen nach Trump ganz klar einen Neustart in den deutsch-amerikanischen Beziehungen. In diesem Punkt sind sich alle Beobachter einig. Wenn es um andere Themen geht, etwa um die Beziehung zu China oder die Pipeline Nord Stream 2, in der manche eine Art Nabelschnur nach Russland sehen, da gehen die Meinungen dann schnell auseinander, auch zwischen Deutschland und den USA. Wo also herrscht Harmonie? Wo gibt es Dissens? Das wollen wir jetzt klären mit Michael Wertz. Er ist Politikanalyst und Berater beim Center for American Progress, einem Think Tank in Washington. Guten Morgen nach Washington, Herr Wertz.
Guten Morgen, Herr Brandt.
Eine ganz simple, vielleicht auch etwas selbstbezogene Frage zu Beginn. Wie wichtig ist in Deutschland oder welche Rolle spielt die deutsche Regierung in der Architektur der amerikanischen Außenpolitik von Joe Biden? Was hat sich da verändert gegenüber Trump?
Die Veränderungen könnten größer nicht sein, weil schon in der Zeit der Regierung von Donald Trump für viele Demokratinnen und Demokraten Deutschland und vor allen Dingen auch die Kanzlerin ein Referenzpunkt gewesen ist, als es darum ging, das westliche Wertesystem, Standards von Menschenrechten und internationalem Recht aufrechtzuerhalten. Insofern ist jetzt die Erleichterung und auch die Zuversicht groß, dass man auf einer qualitativ neuen Ebene mit den Deutschen zusammenarbeiten kann. Die Erwartungen sind hoch. Die Dankbarkeit gegenüber der Kanzlerin, die ja auch Europa zusammengehalten hat im Laufe ihrer langen Amtszeit, ist sehr hoch. Und man ist jetzt bereit, den nächsten Schritt zu machen, wohl wissend, dass es im September in Deutschland politische Veränderungen gibt.
Klar, aber trotzdem ist ja dieser Merkel-Besuch im Weißen Haus offenbar kein Abschiedsbesuch. Das muss man doch vielleicht sagen. Es geht eher um unfinished business, Dinge, die zwischen Deutschland und den USA liegen geblieben sind und dringend erledigt werden müssen. Fangen wir mit dem Verhältnis zu China an, Herr Wertz. Da gibt es Unterschiede. Für die deutsche Wirtschaft ist China in vielen Fällen immer noch eine verlängerte Werkbank. Da wird viel produziert. Viel wird inzwischen auch über den Landweg der neuen Seidenstraße mit gewaltigen Güterzügen transportiert. Werkzeugmaschinen der Firma Bosch zum Beispiel, die kommen in solchen Zügen dann in Stuttgart oder Worms an. Für Deutschland ist China ein wichtiger Handelspartner, für die USA dagegen wahrscheinlich eher vor allem ein Konkurrent als Weltmacht, ökonomisch und politisch. Und der Kurs der US-Außenpolitik gegenüber China ist, würde ich sagen, mindestens kompetitiv. Unter Trump war er ausdrücklich konfrontativ. Was ist da jetzt zu erwarten? Kommen Merkel und Biden da auf einen Nenner, wenn es um China geht?
Es bedarf einer grundsätzlichen politischen Konversation darüber, wie man zwischen den europäischen Partnern und den Vereinigten Staaten eine gemeinsame China-Strategie entwickelt. Diese Diskussionen beginnen ja bereits und das erfordert auf beiden Seiten auch in gewisser Weise einen Perspektivwechsel. Man kann ja verkürzt sagen, wenn die Deutschen über China reden, denken sie an die BMW-8er-Reihe und wenn wir hier in Washington über China reden, denken wir daran, dass wir ein bindendes Gesetz haben, das uns zur Verteidigung Taiwans im Kriegsfall verpflichtet. Also im Prinzip spricht man über zwei völlig verschiedene Länder. Das muss sich ändern. Das bedeutet, dass die Europäer und auch die Deutschen lernen müssen, zumindest für einen politischen Augenblick die Welt mit den Augen der Amerikaner zu sehen. Und für die Amerikaner bedeutet das zu verstehen, wie Europa auf China blickt. Nur dann kann man die Grundlagen legen für eine starke Kooperation.
Aber da, Herr Wertz, Entschuldigung, hat ja gerade die US-Außenpolitik unter den letzten Jahren einen nachhaltigen Schwenk Richtung Asien-Pazifik hingelegt und Deutschland und Europa mal ein bisschen zur Seite geschoben. Der Schwenk, der war so nachhaltig, der könnte aus einem Wim Wenders-Film stammen. Den hat aber die deutsche Politik nicht wirklich mitgemacht. Muss sie den jetzt nachholen?
In gewisser Weise ja. Man kann sagen, dass sich das transatlantische Verhältnis in den kommenden Jahren auch im Pazifik bewähren muss. Das ist etwas ganz Neues, was es bisher in dieser Beziehung, dieser geopolitischen Beziehung nicht gegeben hat. Und das hängt mit der stark militarisierten Außenpolitik Chinas zusammen, die den Druck in der Region ungeheuer erhöht hat. Das heißt, das sind Dinge, die kann man nicht durch politische Entscheidungen revidieren, sondern das sind größere politische Entwicklungen, denen sich Europa auch stellen muss. Und das wird sozusagen der Koordination bedeuten. Europa hat ja durchaus, wie Sie sagten, wirtschaftlich und auch was Entwicklungspolitik angeht, in der Region auch etwas zu melden. Und wie man da zu einem kooperativen Verhältnis kommt, in dem man China-Politik besser koordiniert, als das in den letzten 20 Jahren der Fall gewesen ist, das ist die Sache wert. Und daran wird sich auch beweisen müssen, ob Deutschland und die USA und Europa und die USA in der Lage sind, im 21. Jahrhundert diese enge Partnerschaft aufrechtzuerhalten.
Kommen wir zum nächsten wichtigen Detail der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Die unterschiedliche Haltung bei Nord Stream 2, da gab es unter Trump auch harsche, kaum noch diplomatische Statements von der Bundesregierung. Sinngemäß lauteten die fast schon, wie wir die Gasleitung durch die Ostsee bauen und wie wir uns dabei gegenüber Russland als Gaslieferant und Handelspartner verhalten. Das ist im Grunde unsere Sache. Das State Department in Washington dagegen hat immer wieder darauf gedrängt, doch den Bau nun endlich zu stoppen, jetzt wo er fast fertig ist. Wie können Merkel und Biden sich in diesem Punkt einigen?
Ja, das ist wirklich eine bittere Pille und eine politische Sackgasse, in die sich die USA und Deutschland da reinmanövriert haben. Das hängt, denke ich, zum einen damit zusammen, dass in Deutschland und Europa über viele Jahre hinweg diese Diskussion gibt es ja schon seit der Obama-Administration, die amerikanischen Bedenken nicht ernst genug und immer beiseite gewischt worden sind und dann auf der amerikanischen Seite sich das jetzt verhärtet hat, weil zwei republikanische Senatoren, nämlich Marco Rubio aus Florida und Ted Cruz aus Texas, aus ausschließlich innenpolitischen Gründen dieses Thema so forciert haben, dass wir jetzt eine gesetzliche Lage haben, die die US-Regierung zu Sanktionen zwingt, sobald diese elende Pipeline in Betrieb geht.
Sanktionen gegen
wen? Sanktionen gegen alle, die an dem Betrieb und an den operativen Teilen dieser Pipeline beteiligt sind. Das gilt also auch für halbstaatliche Institutionen, wie beispielsweise Hafenbetriebe. Diese geopolitische Schlaumeierei aus Ostdeutschland, dass man glaubt, das mit Stiftungsgründungen umgehen zu können, das ist hier nicht ernst genommen worden. Das ist ein großes Problem. Die Biden-Administration ist ja in gewisser Weise in Vorleistung getreten und hat erstmal ein Moratorium auch angekündigt gegenüber möglichen Sanktionen. Das Problem ist, dass hier die Gesetzeslage relativ wasserdicht ist, die es dem Präsidenten nur ermöglicht, mit einem sogenannten National Security Waiver, also mit einer Ausnahmeregelung basierend auf wichtigen nationalen Sicherheitsinteressen, diese Sanktionen auszusetzen. Und diese Aussetzung der Sanktionen muss regelmäßig im Kongress wieder begründet und abgestimmt werden. Und das ist natürlich für die beiden Administrationen ein ungeheurer politischer Ballast. Also insofern sieht es da ganz schwierig aus. Und es wird interessant zu sein, ob Angela Merkel und Joe Biden da zu einer pragmatischen Lösung kommen. Im Moment sieht es nicht so aus, als ob es da eine Lösung gibt, auf der nicht eine oder gar beide Seiten verlieren werden.
Ich stelle mir vor, dass dann Harmonie am Ende eines solchen Treffens gar nicht leicht zu performen ist. Müssen wir uns trotzdem letztendlich auf ein Schauspiel der Harmonie gefasst machen, wenn Biden und Merkel zusammentreffen?
Nein, ich würde das nicht ein Schauspiel der Harmonie nennen, sondern es gibt einen sehr positiven Blick auf den Besuch der Kanzlerin. Man wird strategische Konversationen führen zum Thema Covid, Pandemie, Klimawandel, ökonomisches Wachstum basierend auf demokratischen Werten. Also hier sind auch viele Arbeitsbereiche, wo klar ist, dass Deutschland und die Vereinigten Staaten wieder an einem Strang ziehen und sich gemeinsam verorten in der weltpolitischen Lage. Dass es dort Stolpersteine und auch ökonomische Konflikte gibt und Divergenzen, das ist ganz normal. Aber ich denke, dass die Erleichterung, dass die USA wieder im Geschäft sind und auch aus der Perspektive Joe Bidens, der nicht müde wird zu sagen, die USA brauchen in dieser neuen Welt ein neues Maß an Bescheidenheit und mehr stabile Partnerschaften, um nach wie vor Einfluss ausüben zu können und auch internationales Recht und Menschenrechte zu stabilisieren. Das ist durchaus ernst gemeint und da wird Angela Merkel und auch die deutsche Regierung in Zukunft als wichtige Partnerin gesehen werden. Und das hat nichts mit einer Schau für die Kameras zu tun, sondern das ist wirklich die tiefe Überzeugung der beiden Administrationen. Der Präsident sagt ja selber unentwegt, dass er die Auseinandersetzung zwischen demokratischen, wertebasierten Gesellschaften und autoritären Gesellschaften als zentrales Motiv sieht. Und da geht es natürlich nicht ohne eine starke deutsch-amerikanische Partnerschaft.
Das kann man jetzt zur Beruhigung gehört haben. Zum Schluss dieses Gesprächs mit Michael Welz aus Washington vom Center for American Progress, einem Think Tank, der den Demokraten nahesteht. Heute trifft Angela Merkel Joe Biden im Weißen Haus. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Welz.
Vielen Dank, Herr Brandt.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.